Josua 3 steht unser Predigtext. Wandrach nach der Ewigkeit. Darum ist uns auch immer wieder dies so anschaulich, was beschrieben ist vom Volk Israel, wie sie durch die Wüste ziehen. Josua 3 in den ausgelegten Bibeln, Seite 217. Für unsere Gäste muss ich sagen, dass wir die Angewohnheit haben, die eigentlich überall in der Welt bei bekehrten Christen üblich ist, dass man eine Bibel in die Hand nimmt und dann mitliest, damit man prüft, ob der Prediger auch das Wort Gottes predigt oder seine eigenen Ideen. Wir wollen ja das Wort Gottes hören miteinander. Josua 3. Und Josua machte sich früh auf und sie zogen aus Schittim und kamen an den Jordan. Er und alle Israeliten und blieben dort über Nacht, ehe sie hinüberzogen. Nach 3 Tagen aber gingen die Amtleute durchs Lager und geboten dem Volk, wenn ihr die Lade des Bundes des Herrn eures Gottes seht und wie die Priester aus dem Stamm Levi sie tragen, so brecht auf an eurem Ort und folgt ihr nach. Doch dass zwischen euch und ihr ein Abstand sei von ungefähr 2000 Ellen. Ihr sollt ihr nicht zu nahe kommen, aber ihr müsst ja wissen, auf welchem Weg ihr gehen sollt, denn ihr seid den Weg bisher noch nicht gegangen. Und Josua sprach zum Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr Wunder unter euch tun. Und zu den Priestern sprach er, hebt die Bundeslade auf und geht vor dem Volk her. Da hoben sie die Bundeslade auf und gingen vor dem Volk her. Und der Herr sprach zu Josua, heute will ich anfangen, dich groß zu machen vor ganz Israel, damit sie wissen, wie ich mit Mose gewesen bin. So werde ich auch mit dir sein. Und du gebiete den Priestern, die die Bundeslade tragen, und sprich, wenn ihr an das Wasser des Jordan herankommt, so bleibt im Jordan stehen. Und Josua sprach zu den Israeliten, herzu, hört die Worte des Herrn, eures Gottes. Daran sollt ihr merken, dass ein lebendiger Gott unter euch ist und dass er vor euch vertreiben wird die Kananiter, Hethiter, Heviter, Perisiter, Girgasiter, Ammoniter und Jebusiter. Siehe, die Lade des Bundes des Herrschers über alle Welt wird vor euch hergehen in den Jordan. So nehmt nun 12 Männer aus den Stämmen Israels, aus jedem Stamm einen, wenn dann die Fußsohlen der Priester, die die Lade des Herrn des Herrschers über alle Welt tragen, in dem Wasser des Jordan stillstehen, so wird das Wasser des Jordan, das von oben herabfließt, nicht weiterlaufen, sondern stehen bleiben wie ein einziger Wall. Als nun das Volk aus seinen Zelten auszog, um durch den Jordan zu gehen, und als die Priester die Bundeslade vor dem Volk hertrugen und den Jordan kamen und ihre Füße vorn ins Wasser tauchten, der Jordan aber war die ganze Zeit der Ernte über alle seine Ufer getreten. Wissen Sie, warum das der Chronist festgehalten hat? Weil die damals genauso rationalistisch verseucht waren wie wir, dass sie dachten, das war irgendein Zufall. Da hat er es extra festgehalten für die kritischen Denker, dass Gott wieder unser Verstehen, seine Wege bahnt für sein Volk. Da stand das Wasser, das von oben herniederkam, aufgerichtet wie ein einziger Wall, sehr fern bei der Stadt Adam, die zur Zeit von Zaretan liegt. Aber das Wasser, das zum Meer hinunterlief, zum Salzmeer, das nahm ab und floss ganz weg. So ging das Volk hindurch gegenüber von Jericho. Und die Priester, die die Lade des Bundes des Herrn trugen, standen still im Trockenen mitten im Jordan. Und ganz Israel ging auf trockenem Boden hindurch, bis das ganze Volk über den Jordan gekommen war. Herr, erkläre du uns dein Wort, so dass wir selbst unseren Weg gehen können. Amen. An solch einem schönen und festlichen Sonntagmorgen ist es immer ein wenig gefährlich, dass wir das verdecken, was uns heute Morgen bedrückt und beschwert. Den meisten ist es unbekannt. Es ist gut, wenn Sie es offen lassen. Wir lieben den Sauerstoff. Ja, sitzen Sie doch darüber. Wechseln wir geschwind. Aber wir brauchen Sauerstoff. Das ist noch ganz schlechte Luft. Wissen Sie, von den waren vorher 600 Leute drin und das alles verbraucht. Ich habe Angst, dass jemand schlecht wird. Wenn Sie rüber sitzen, macht das zu. macht gar nicht, geht so vielleicht, eine kleine Luftbewegung bräuchten wir, wenn es so geht vielleicht. Sonst, wir haben sonst immer wieder Leute, die einen Kollaps bekommen, das wäre so schade. Wir haben es nicht so luftig wie im Stadion hier. Wir haben kaum das Wissen voneinander, kaum das Wissen voneinander, was einen oder den anderen bewegt. Gehen Sie ganz zur anderen Seite rüber. Hier fällt es runter, hier kommt die Kaltluft runter. Das ist das Schöne, wir lieben das. Sitzen Sie darüber, das ist ganz gekühlt und sauber und warm und stickig. Und da fällt die Kaltluft, ich merke das selbst, aber das wollen wir gerade. Die Lufthungrigen sitzen bei uns rechts und die anderen sitzen links. Dass wir kaum voneinander wissen, was den neben uns bewegt. Und da sind ja ganz viele heute Morgen hier in diesem Gottesdienst, die hergekommen sind, bedrückt. Und die sagen, ich weiß gar nicht mehr, wie es weitergehen soll. Und das, was uns an normaler Energie geschenkt ist, das ist schon lang aufgezehrt. Die Schwierigkeiten, denen man gegenübersteht, sind so groß. Und der Mut und die Entschlossenheit, mit dem man das alles unter die Füße kriegen will, das reicht nicht mehr hin. Darum bin ich so froh, dass das in der Bibel erzählt ist, dass das bei den Wegen Gottes vorkommt. Dieses Volk Israel war ja nicht ausgezogen, weil das ihre verrückte Idee war. Und das war ja nicht in ihrem Kopf ersonnen. Sondern Gott hatte sie doch gerufen, auszuziehen aus Ägypten. Er hatte sie doch durch die Wolken und Feuersäule geführt, bei Tag und bei Nacht. Er war ihnen doch vorangegangen. Und jetzt führt er sie in diese Sackgasse hinein. Kennen Sie das? Man fragt sich, war das denn nicht von Gott? Warum türmen sich bei mir so viele Schwierigkeiten auf? Ich habe gedacht, das hätte alles Gott so schön gefügt in meinem Leben. Das sind Mütter, die einmal Gott nicht genug danken konnten über die Geburt ihrer Kinder. Und jetzt, da sie erwachsen, böse Wege gehen, schreien sie zu Gott, warum lässt du uns hier in dieser Sackgasse stehen? Ich weiß nicht, an welcher Stelle des Reiches Gottes Sie jetzt arbeiten. Ob Sie sagen, ich möchte in meinem Beruf für Gerechtigkeit wirken, ich will auch, dass Gottes Geist mein Leben prägt und ich komme hier in solche Konflikte, ich komme nicht mehr weiter. Soll ich aufstecken, soll ich zurück, soll ich die Waffen strecken? Und auch jede Arbeit, die wir tun in der Gemeinde oder in der Gemeinschaft oder in einem Hauskreis oder in der Kindererziehung oder wo das ist, es geht immer so, dass Gott seine Leute in Sackgassen führt. Und das ist das Erste, was ich Ihnen jetzt einmal zeigen muss. Wir stellen uns das so leicht vor, als ob die Wege Gottes solche triumphalen Wege wären, wo man täglich marschieren kann, unangefochten. Wenn man die Bibel liest, muss man sagen, herrlich und in Freuden leben ja die Gottlosen. Alle Tage herrlich und in Freuden. Gott führt seine Leute ganz bewusst hinein in diese Sackgassen. Wenn Sie einmal in den Wäldern unterwegs sind und einen Spaziergang machen, dann können Sie es immer wieder erleben, wenn Sie sich nicht auskennen, Sie gehen einen Weg. Und der ist schön, breit. Und nach einer Zeit endet er im Dickicht. Das ist ein Weg, den braucht man nur zur Holzabfuhr. Deshalb hört er plötzlich mitten im Wald auf, das ist ein Holzweg. Und dann steht man da und sagt, ja, wo soll ich weiter? Durchs Dickicht komme ich nicht. Sind denn die Wege Gottes solche Holzwege, die er mich führt? Und das macht sehr unsicher. Man fragt, soll ich jetzt zurück oder wie soll ich das machen? Wie oft kommt die Frage, auch wenn es bei Christen schwere Tage in der Ehe gibt, wenn man sich nicht mehr sicher ist, ob die Entscheidung richtig war, die man im Beruf gefällt hat, soll man zurück oder vorwärts? Lassen Sie doch die jungen Leute dran teilhaben und machen Sie nicht immer so einen perfekten Eindruck. Das irritiert die ja auch manchmal, Wenn wir immer sagen, das hat es bei uns nie gegeben, doch, das gibt es bei uns auch. Und wir haben auch sehr oft schon gefragt, was will Gott mit uns? Anfangs werden die Israeliten noch ganz kühn am Ufer auf- und abgerannt sein und gesagt haben, das kriegen wir hin, bauen wir ein Floß und dann setzen wir über und das machen wir schon. Haben die Männer gesagt, lass mal, ihr Frauen bleibt mal zurück, das ist unsere Sache. Aber das zerbricht. Das ist ja hier gar nicht mehr beschrieben. Die waren ja auch wie wir, dass sie es zuerst mit der eigenen Kraft probierten. Und ein paar Kühne sagten, wir warten durch. Und einer sagte, ich bin DLRG, Kraulschwimmer, ich gehe da durch, das mache ich lässig. Und dann komme ich an das andere Ufer. Nein, das klappt alles nicht. Der Fluss war reißend, der hat Hochwasser. Und das, was man sich selbst zutraut, das zerbricht. Ich würde Ihnen jetzt am liebsten erzählen, wie in meinem Leben im Dienst für Jesus auch diese Stationen sehr häufig waren. Wo man oft an dem Punkt steht, soll man es überhaupt noch weitermachen? Es hat doch alles gar keinen Wert. Ich stecke es jetzt auf, ich lasse es, ich mache nicht mehr weiter. Es wird sicher heute auch unter den gläubigen Christen in unserem Land viel mehr Mutlose geben, als wir nach außen hin vermuten. Die deshalb keinen missionarischen Eifer mehr haben. Und nicht mehr das Evangelium bezeugen können, weil sie sagen, ich kann es doch nicht. Und bei mir kommt nichts heraus. Und darum machen sie keine Besuche mehr, so viele Pfarrer, weil sie müde geworden sind in der Sackgasse. Warum lässt uns Gott solche Wege überhaupt gehen? Ist denn Gott so gemein mit uns? Führt er denn uns an der Nase herum? Will er uns denn wirklich blamieren, dass er uns dorthin führt? Nein, das wissen sie, dass das die großen Stunden Gottes sind, wenn wir nichts mehr wissen. Die großen Erweckungen Gottes haben immer so angefangen, wenn wir am Ende mit unserer Kraft waren. Und wir reden manchmal auch im Kreis unserer Gemeindemitarbeiter darüber. Es ist jetzt nicht die Zeit und die Stunde. Wie in unserem Gemeindeleben, wir das alle miteinander erlebt haben. Das so weit ging, dass harte Männer geheult haben, weil wir nicht mehr weiterkamen. Weil alles, was wir initiiert haben im Gehorsam für Jesus, gescheitert war. Was wir in Treue und Liebe und im Glauben gewagt haben. Da ruft Josua den Leuten zu, herzu, hört das Wort des Herrn. In solchen Krisenzeiten, wo man spürt, ich bin in einer Sackgasse, ich komme nicht mehr weiter. Und wir manchmal in Gefahr stehen, jetzt umzudrehen und den ganzen Weg wieder zurückzulaufen. Das war bei den Israeliten manchmal auch so. Wir gehen wieder nach Ägypten, sicher, dann ist alles gut. Nein, auch das ist kein Weg. Wege, die Gott geführt hat, kann man nicht einfach zurückgehen. Man kann nicht kneifen, nur weil es schwierig wird, sondern hört das Wort des Herrn. Gott will reden, wenn wir keinen Weg mehr wissen. Und in solchen Augenblicken haben wir gar nicht die seelische Verfassung zum Hören. Wir sind oft so nervös vom Hin- und Herrennen, vom Ausschau halten nach irgendeiner Lösung, dass wir gar kein Gefühl dafür haben. Wir wollen immer nur hinausblicken und schauen, wo gibt's denn wirklich eine Lösung? Nein, herzu, hört das Wort des Herrn. Gott redet. Jetzt, in dem Augenblick, redet er. Und Sie können das wieder durch all die Geschichten des Volkes Gottes hindurch verfolgen. Wie immer wieder Gott gesagt hat, wenn ihr stille wärt, ist denn Gott gegen Tätigkeit? Nein, nur in den Krisenpunkten, wo es mit der eigenen Kraft nimmer geht, da sagt er, seid stille. Darum ist es gar kein Gegensatz, ob ich etwas tun soll oder Stille haben soll. Nein, es ist heute wieder nötig in der Christenheit, dass wir uns beugen vor Gott und stille sind und sein Wort hören, damit wir wieder wissen, wo will Gott mit uns weiter? Wo ist der Weg, den wir gehen sollen? Wir wissen nicht, welchen Weg wir gehen sollen. Aber ich will Ausschau halten, so lange, bis ich verstehe, welchen Ruf Gottes jetzt konkret zu mir ergehen lässt. Und Gott redet. Das ist das Bewegende hier. Gott redet. Und er spricht zu diesen Leuten in diesem Augenblick, wo sie nicht mehr weiter wissen, und ruft es ihnen zu. Der Befehl Gottes ist für unser Verständnis wirklich nicht zu praktizieren. Sie sollten die Bundeslade nehmen und direkt in ihr Unglück hineinlaufen. Das kann man doch nicht. Wenn sie hineinkommen, dann werden die doch von den Wasserfluten weggespült. Das haben doch schon ein paar probiert. Direkt auf die Bedrohung zugehen. Was Gott von uns verlangt, ist unmöglich, wenn es nicht im Glauben gewagt werden könnte. Ich habe Sie gegrüßt heute zu Beginn dieses Gottesdienstes mit dem Wort: Alles, was von Gott geboren ist, überwindet die Welt. Gott schickt seine Leute mitten hinein in die Gefahr, so wie der schwache, kleine David gegen den Goliath angeht. Doch nicht, weil wir das könnten, sondern weil der Herr es will. Gott will sie dort haben, genau in diesen schwierigen Bewährungen, in denen sie stehen. Und dort fordert er sie: Ihr werdet erfahren, dass der lebendige Gott unter euch sei. Zweimal heißt es: Die Lade des Herrn, des Herrschers über alle Welt. Wissen Sie, wie groß unser Gott ist? Die Krankheitsnot, durch die sie hindurchgehen, die ist vor Gott so klein. Die Operation, die vor ihnen steht, ist vor Gott so klein gegenüber seiner Wundermacht. Die schwierigen Menschen, die ihnen Sorge machen, das ist für Gott so ein kleines Ding, deren Herz zu wandeln. Bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und der Herr wird den Satan unter unsere Füße treten, in einem Nu, in der Kürze. Das kann er tun. Er fordert von uns, dass wir seine Befehle hören. Muss genau wissen, wo will Gott seine Siege mit mir erringen. Es braucht Stille zum Zuhören. Und es ist so schön beschrieben, dass nicht nur gesagt ist, wenn eure Füße oder eure Beine hineintauchen ins Wasser, sondern das steht ganz exakt da, wenn eure Fußsohlen das Wasser berühren. Dann kommt es zur letzten Bewährung des Glaubens. Nicht, dass Sie meinen, dass er irgend nur immer wieder, ja, das ist so eine Meinung heute, als ob Glauben nur ein Gefühl oder eine Idee wäre. Nein, Glauben ist das praktizierte Hineintreten in die Gefahr. Und das Wagen mit Gott und das Erleben, dass er Herrscher der Welt ist. Wenn deine Fußsohlen das Wasser berühren, man möchte so lange noch denken: Herr, ich warte, bis das vor mir das Wasser weggeflossen ist. Wenn das Fluss betrocken ist, dann gehe ich auch hindurch. Wenn ich hinübersehen kann auf das andere Ufer, ging es ihnen nicht so oft so. Sie gesagt haben: Ich warte noch, bis ich dann wenigstens hinübersehe. Nein, jetzt geh und der Herr wird mit dir hindurchgehen. Gottes Worte an uns sind ja so häufig Befehle. Gehe. Glaube nur, fürchte dich nicht, und ich fürchte mich. Geht hin in alle Welt. Sie können sich dem Befehl nicht entziehen. Das ist gut, dass Gott mit uns nicht an dieser Stelle nicht nur diskutieren will, sondern uns über unsere Glaubenskrisen hinweg hilft. Geh. Sagt: Nun geh mal. Laufe los, wage es. Mir hat es in manchen Krisen auch des Glaubens immer wieder geholfen, dass Gott Befehle gibt. Und indem man hingeht, erlebt man die Wunder Gottes. Der Herr wird vor dir hergehen und er wird gebieten über dieses Wasser, das bedrängt. Und der Herr wird vor dir her den Weg bereiten. Das ist Gottes Zusage an sie, dass er vor ihnen hergeht und sie führt und ihnen den Weg bereitet. Und sie getrost und fröhlich ihren Weg gehen können, ohne Angst. Ohne Sorge, wo sie seine Stimme hören, dann erleben sie es erst viel später, als sie hindurchgingen, als sie gehorsam waren. So groß ist mein Gott. Er ist viel wunderbarer, als ich verstehen kann. Gott schenkt Erfahrungen, aber nur dem Glauben. Nur dem, der gehorsam auf sein Wort hin sich senden lässt und den Weg geht, wie? Das ist, Gott sei Dank, größer als unser Verstehen und Begreifen. Das stellt alles andere in Schatten, was wir wissen. Gott will uns haben als Wanderer nach der Ewigkeit. Aber er will heute, dass wir Wege gehen. Sie haben es vorher im Gottesdienst nicht gehört, wie unser Cesar Molebazzi etwas erzählt hat von diesen großen Spannungen, die heute dieses wunderschöne Land Südafrika erschüttern, von der Mauer des Hasses und der Verbitterung der Menschen, die einander gegenüberstehen, unüberwindlich. Und wie er selbst in seinem Leben voll des Hasses war, längst in keine Kirche mehr ging. Und just in der Situation fährt ein Weiser ihn zusammen und steigt aus dem Auto aus. Er ist so verletzt, dass ein Bein amputiert werden muss. Und der einzige Kommentar dieses Weisen war zu seinem Vater: Sie können ja froh sein, dass der nicht verreckt ist. Und er sagt: Mein Leben war nur noch Hass. Ich wollte diesen Mann umbringen, bis Jesu Liebe ihn berührt hat. Und er steht nun drin in diesem Hass Sowetos. Und es gibt auch viele Schwarze, die ihn hassen, weil er den Weißen die Hand reicht. Das sehen viele Schwarze Südafrikas nicht gerne. Und er sagt: Der einzige Weg, den man gehen kann, ist im Glauben. Und er hat uns gestern mit den jungen Leuten ein Lied gelernt. Ein Lied: Der Herr ist immer an deiner Seite. Denk daran, wie Elia die feurigen Flammen herunterholte vom Himmel. Denk daran, wie David auf den Goliath zutrat. War er stärker als du? Nein. Aber er hatte den Herrn an seiner Seite, heißt der englische Refrain. Aber er hatte den Herrn an seiner Seite. Das ist wichtig, ob sie den Herrn an ihrer Seite haben. Ob sie das Wort des Herrn haben, das sie führt und leitet. Dass sie hindurchbrechen können und Erfahrungen mit Gott machen und seine Wunder erleben. Den größten Sieg hat unser Gott errungen in der Sackgasse, in die die Menschheit sich hineinmanövriert hat. Die Sackgasse der Feindschaft gegen Gott. Das wiederholt sich ja bei uns immer wieder, dass wir Gott gegenüberstehen und ihn gar nicht mehr finden können, weil unsere Sünden so groß sind. Und dann sandte er seinen Sohn zu uns, seinen Sohn, den er dahin gibt für uns und sterben lässt, damit wir Frieden hätten und Frieden finden, damit wir herauskommen und erfahren, wie er Segen stiftet und wie er die Fluten stoppt vor uns, dass wir Frieden hätten. Du sollst erfahren, dass ich der Herr bin. Und nun, dass er sie hindurchführt durch die Fluten, die vor ihnen stehen. Das will er tun. Amen.